Hallo zusammen, herzlich willkommen zum zweiten Teil mit meinem Freund Alex. Heute spreche ich mit Alex darüber, warum Question Everything and Stay Human seine Botschaft an die Menschheit wäre, warum John Newman, Atomwissenschaftler, Max Tegmark, bekannter KI-Forscher und Quenka, einer der führenden Lehrer der Vipassana-Meditation, dabei helfen können, die Fragen unserer Zeit zu beantworten und durch das Chaos zu navigieren, warum sein Why darin besteht, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Menschheit weiter bestehen kann, and why the universe don't give a shit about us, Raven, positive Psychologie, Resilienz und seine Routinen, sowie seinen ersten Schritt ins Unternehmertum bei einem gemeinsamen Chichi-Business mit den Heilemann-Brüdern. Falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, checkt die Playlist. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und Inspiration. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, wenn du die Möglichkeit hättest, am Potsdamer Platz oder irgendwo in Berlin ein ganz großes Poster hinzuhängen, wo eine Botschaft für die Masse draufsteht, ja? Irgendeine sozusagen Message, dann hattest du gesagt, ich würde da Question Everything und Stay Human draufschreiben. Ich glaube, wir sind schon Thema Verifizierung auch ein bisschen reingekommen, aber nee, warum?
Ja, also erstmal vorab, das war so eine fixe Idee. Vielleicht würde ich das jetzt ein paar Tage später vielleicht variieren, aber genau in der Richtung, glaube ich, beständig. Also Question Everything genau hat diesen Hintergrund, dass wir in einer neuen, sozusagen völlig neuen Informationsflut leben, wo es sehr, sehr schwierig ist, sozusagen originären, authentischen Content zu differenzieren von generiertem, halluziniertem Content, also AI-halluziniertem Content. Dazu leben wir in einer Zeit des sozusagen enormen Umbruchs auf allen Ebenen. Technologisch haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, ne, dass sich verschiedene Zweige stark miteinander verweben werden, beispielsweise Kryptographie und künstliche Intelligenz, aber dann eben auch in dem Bereich Bioinformatik kommen wir zu sehr fundamentalen Fragen, die du auch mit anderen Gästen vielleicht diskutiert hast schon. Ja, ewiges Leben, geneditierte Menschen, die Capabilities haben. Das ist eine Situation, mit der sozusagen die Menschheit an sich schon jetzt überfordert ist und noch sehr viel stärker in der Zukunft überfordert wird. Einfach wenn man sich sozusagen Internethistorie oder auch Industrialisierung ansieht, was es da für starke soziale Umbrüche, Konflikte, neue Systeme, Governance-Systeme und so weiter gab. Genau, und vor diesem Hintergrund ist es sehr viel einfacher zu manipulieren. Und das passiert eben auch at scale. Wir haben das Cambridge Analytica beispielsweise mitbekommen. Bei jeder größeren Wahl spielen plötzlich Social-Media-Plattformen eine sehr, sehr große Rolle, sind zu einem Politikum geworden. Und das wird in der Tendenz zunehmen. Daher sagen Question Everything, glaube ich, ein Tool oder Toolset, was jeder rational agierende Mensch sich aneignen sollte, wäre im Grunde Informationen zu verifizieren anhand von simplen Prinzipien, First Principles, um im Grunde Wahrheit zu erkunden und nicht sich in das Chaos treiben zu lassen, auf das wir uns zubewegen.
Ich würde sagen, in unserer Generation oder ist es vielleicht teilweise angekommen. Themen müssen verifiziert werden. Aber glaube ich, auch einer älteren Generation fällt es super schwierig, gerade diese Transition.
Ja. Und das ist auch kein Novum mehr. Auch die ältere Generation, auch die ersten, die sozusagen auf Internet-Scams reingefallen sind. Ja, du wirst jetzt es wird Anrufe geben, wo deine Eltern das Telefon abheben und Flo Krump am anderen Ende vermeintlich ist, der um eine dringende Überweisung bittet, weil er gerade einen Unfall hat oder sonst was, mit perfekter Tonalität der Stimme, Wortwahl und so weiter. Das ist nicht unterscheidbar von dem realen Flo Krump in der Situation. Das ist jetzt ein Beispiel.
Und Stay Human? Also
genau, und Stay Human, glaube ich, hängt damit zusammen, weil eine solch chaotische Welt sehr oft.
Also chaotische Welt
Also im Sinne von, ja, viele Dinge sind im Flux, Technologien sind im Flux, die Weltordnung wird sich massiv verändern. Wir sehen im Grunde eine Fortsetzung des Kalten Kriegs zwischen einem westlichen Block und einem, sag ich mal, östlichen oder autoritäreren Block mit Russland, China, möglicherweise Indien, afrikanischen Ländern, südamerikanischen Ländern und der westlichen Welt. Und die große Gefahr ist eigentlich, mit dieser Veränderung sozusagen nicht klarzukommen als Individuum. Deswegen sehen wir jetzt, glaube ich, auch schon ein Stück durch Komplexität getrieben eine Mental Health Crisis. Ja, weil wir nicht wissen, wie wir mit diesen Technologien umgehen sollen, mit der Informationsflut, multifaktoriell. Aber auch als Kollektiv sozusagen gegenseitiges Verständnis uns zu bewahren und empathisch zu bleiben, auch wenn Leute auf der anderen Seite sind und in autokratischen System leben.
Also gerade auch die aktuellen politischen Themen, die wir haben, also auch dieser Rechtsdruck in Europa, auch in Deutschland, das Verständnis, wir haben Probleme letzten Endes, aber wir sollten versuchen, die mit einer gewissen Empathie zu lösen. Also wenn man auch auf dieses ganze Thema Flüchtlingspolitik und entsprechend eingeht, wir werden wahrscheinlich in der Zukunft noch größere geopolitische Probleme bekommen, wenn es um Ressourcen geht. Und da müssen wir eine Lösung finden, wo wir Menschlichkeit bewahren, um im Frieden weiter zu existieren.
Genau, ja. Im Kleinen, ja, das Individuelle, um selbst, sage ich mal, bei Verstand zu bleiben. Auch was die Definition, was ist überhaupt sozusagen menschlich, ja, wie sich das verändern wird, wenn wir uns im Grunde zunehmend verschmelzen mit Maschinen, mit Computer-Brain-Interfaces, Chips in Körperteilen tragen, mit AIs unser Gedächtnis, unsere Processing-Capacity ausbauen. Das wird immer weiter miteinander verweben. Da werden wir uns fragen müssen, was bedeutet es, Mensch zu sein? Was haben wir eigentlich noch
Bewusstsein auch, was?
Gemeinsam?
Okay. Also das ist ein ziemlicher, also Inflection Point, sozusagen. Technologisch, geopolitisch aber auch, was da aktuell zusammenkommt und wo für Lösungen gefunden werden müssen. Ich glaube, du hattest auch sehr hartes Statement in Bezug auf Thema Klima, ja. Wir brauchen radikale Innovation, ansonsten werden wir entsprechend untergehen. Ja? Oder auch in Bezug auf das Thema Frieden kann nur gewährleistet werden, wenn wir entsprechende Gegengewichte haben von Gewalten. Ja? Also sprich, wie wir es eigentlich in der Kalten Krieg-Ära entsprechend hatten. Die Themen versucht ihr ja auch zum Teil durch neue Technologie, die vielleicht auch eine neue Ordnung initiiert, zu unterstützen. Ja, aber trotzdem sind natürlich große Fragen, die gelöst werden müssen. Wenn du jetzt lebend oder tot drei Leute an einen Tisch holen könntest, ja, um diese Probleme unserer Welt zu lösen, ja, wer glaubst du, könnte mit dir und deinem Team gemeinsam die Antworten finden?
Ja, das ist ein sehr spannendes Gedankenexperiment. Genau, also ich glaube, der Kontext wäre so ein bisschen Chaos zu navigieren. Wir haben das vorhin schon besprochen, exponentielle Veränderungen. Ja, das iPhone 2007, wir können gar nicht sagen, was in 10 Jahren möglich sein wird. Genau, drei Personen, die, glaube ich, sehr komplementär wären, die ich jetzt so aus dem Stegreif nennen würde, wäre zum einen John von Neumann, ist ein extrem einflussreicher Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts gewesen.
Manhattan.
Der am Manhattan-Projekt beteiligt war, eigentlich Physiker vom Hintergrund, war aber auch als Gründungsvater der Informatik gilt, der massive Beiträge zur Spieltheorie beispielsweise geleistet hat, zur Logik und theoretischen Physik, vielen anderen Bereichen. Und was der, was so besonders imposant an dem war, dass der unheimlich weit in die Zukunft blicken konnte. Also schon bevor es eigentlich sozusagen Computer im heutigen Sinne gab, in den 50ern hat der im Grunde so weit gedacht, dass er sagte, wir werden autonome Programme haben, die eine Art Intelligenz entwickeln können. Mhm. Ein anderes Projekt entwickelt, wo es um die Schaffung künstlichen Lebens durch Algorithmen ging, was auf seinem Maniac-Computer lief, was am Ende des Tages sozusagen gescheitert ist, auch sozusagen nicht weiter verfolgt wurde. Aber der unheimlich weit Kaskaden an Konsequenzen von Technologien erahnen konnte. Und ich glaube, wenn er das einmal konnte, waren die Leute an
der Schule,
können es vielleicht nochmal, vielleicht nicht auf 100 Jahre, aber vielleicht
okay. Also 50. Wir hatten es ja von dieser Weitsicht gehabt, dass es bei uns halt schon schwerfällt irgendwie, okay, was ist in 10 Jahren?
Genau.
Und wenn da jemand 60, 70 Jahre, nee, mehr eigentlich, in die Zukunft schauen konnte, dann könnte er jetzt auf jeden Fall Abhilfe sein.
Genau, also ja. Mit seinen mentalen Modellen vielleicht eine Richtung erahnen. Also das wäre hilfreich. Eine andere Person, die in der Gegenwart noch sehr, sehr aktiv ist, ist der Professor Tegmark, der am MIT forscht und der
hat unter anderem Life 3.0 auch das.
Genau, der hat das Life 3.0 Leben 3.0 Buch geschrieben, 2015 veröffentlicht, wo es im Kern um seine These geht, dass künstliche Intelligenz eine neue Lebensform oder auf dem Weg ist, eine neue Lebensform, eine neue Spezies zu formen, und der ganz, ganz tiefgreifende Fragen stellt, was das für uns als Menschheit bedeutet, wie wir mit Risikomanagement umgehen, und auch was uns als Gesellschaft zusammenhalten wird, wenn auch die Berufsrealitäten sich radikal sehr, sehr schnell verändern werden. Genau, und der hat ein Institut gegründet, das Future of Life Institut, was sich im Grunde zur Aufgabe macht, existenzielle Risiken für die Menschheit von Atomenergie über Bioengineering, über Climate Engineering bis hin zur künstlichen Intelligenz interdisziplinär aufzuarbeiten, also mit Regulatoren, mit Wissenschaftlern, Soziologen und alle Facetten dieser Entwicklung, sagen 360, zu beleuchten und Mitigation Frameworks, also technologische Safety Nets, regulatorische Safety Nets zu etablieren, um eben nicht in existenziellen Katastrophen für die Menschheit zu enden. Das ist ein Novum, das gab es zum Beispiel während des Manhattan-Projekts nicht. Da gab es dieses kompetitive Denken, wir müssen die Ersten sein, die die Bombe haben, bevor die Nazis sie haben.
Ohne zu überlegen, okay, allein wenn diese Technologie entwickelt ist, müssen wir als Menschheit mit ihr umgehen können.
Genau, ja, weil was passiert denn dann, wenn das eben, Information will frei sein? Natürlich bleibt diese Information nicht bei den USA oder bei einem Land, sondern dehnt sich aus. Ja, wie können wir Framework schaffen, um uns nicht gegenseitig zu zerlegen? im wahrsten Sinne. Und das ist natürlich je relevanter, umso mehr die Technologien eine Art Eigenleben, eine sehr schwere Vorhersehbarkeit entwickeln. Genau, deswegen könnte der einen interessanten Beitrag leisten, weil er auch sehr, sehr breit arbeitet. Und das andere Thema, das ist eher dann die sozusagen Richtung Mental Health Crisis, ja, den Umgang mit Komplexität, den Umgang mit Chaos. Das wäre eine spirituelle Figur namens Goenka. Es ist ein Meditationslehrer, der eine alte Praxis namens Vipassana sozusagen wiederbelebt hat, die, ich weiß gar nicht wie lange, also Jahrtausende von einem sehr kleinen Kreis von Leuten nur praktiziert wurde und jetzt aber ein globales Revival eigentlich hat, weil der so ein Framework entwickelt hat, was sehr, sehr simpel ist, was jeder sozusagen im Alltag anwenden kann und was, glaube ich, was dazu einen Beitrag leisten kann, mit einer solchen chaotischen, überfordernden Welt umzugehen auf individueller und auch gesellschaftlicher Basis. Ich glaube, daraus würde sich ein sehr interessantes Gespräch entfalten.
Okay. Insbesondere den letzten Punkt finde ich sehr spannend, weil soweit ich weiß, hat Goenka auch diese ganzen Vipassana Retreats, ja, und diese Center quasi weltweit geholfen zu etablieren auch. Und was stellen die zur Bereitschaft, was stellen die zur Verfügung? To disconnect. Ja. Ja. Ich habe selbst auch schon die Erfahrung gemacht, jetzt nicht in einem 10-tägigen Retreat, aber in 3 Tagen Schweigen, dass es dir halt wieder Klarheit gibt. Mhm. Und dass ich auch, wir leben in einer Welt, genau, wo wir tagtäglich eine Unmenge von Informationen entsprechend konsumieren. Aber man braucht, wie gesagt, auch mal auch der Kopf braucht mal Detox, um wieder klar zu sein und die Möglichkeit zu haben, klar zu denken. Spannend, also eigentlich, dass die Lösung relativ einfach ist, anscheinend.
Ja, also es ist ein Teil der Lösung. Ne? Also was das Framework, glaube ich, dir ermöglicht, ist es, mit Veränderungen umzugehen. Ja, darum geht es in dieser Technik. Machst du eigentlich nichts anderes, als deinen Körper zu beobachten, Emotionen, Gemütszustände, Gedanken, die sich immer auch körperlich manifestieren. Das langfristige Ziel sozusagen, wenn man das länger praktiziert, ist es, in einen Zustand zu kommen, in dem ich Veränderungen in der Außenwelt, ja, das kann Schmerz beispielsweise sein, irgendwelche anderen Trauer, Wut als Emotionen zu beobachten, wie sie sich physisch manifestieren durch heiße Luft, die aufsteigt oder ja, ein Druckgefühl in der Lunge, was auch immer es ist, und nicht in sozusagen eine passiv automatische Reaktion zu verfallen, sondern
wahrnehmen,
zu beobachten.
Genau, wahrnehmen und nicht direkt bewerten.
Genau, nicht handeln sozusagen unmittelbar, sondern sehr bewusst diese Reize wahrnehmen und sozusagen in der Kontrolle über die eigenen Handlungen bleiben. Das ist jetzt eine Facette davon, das ist ein bisschen, hat sozusagen mehr Bereiche, in die es reingeht, aber im Wesentlichen, glaube ich, kann so ein Skill extrem hilfreich sein in einer Welt, die eben sehr chaotisch und mit sehr vielen Reizen behaftet ist.
Also sozusagen neben Tegemann und Neumann kann Gönker dafür sorgen, dass auch jeder klar denken kann und wir dadurch zu den richtigen Entscheidungen und Handlungen kommen.
Ja, genau. Also es geht auch um Bewusstsein. Das wird nämlich ein bisschen die Abgrenzung auch sein, ja, wenn man davon ausgeht, künstliche Intelligenz, neue Lebensformen, Verschmelzung der Menschen mit Maschinen, durch Hardware, durch Prozessoren, die in unseren Köpfen sitzen. Was macht das Menschsein aus? Und genau diese Form Bewusstsein, das ist sehr schwer zu definieren, ist sehr schwer zu greifen. Aber das wird wahrscheinlich eine der Unterscheidungsmerkmale sein. Und genau darum geht es in dieser Technik, Bewusstsein zu schaffen. Und das könnte uns helfen, eben auch Frameworks für beispielsweise Regulierung von Maschinen, Abgrenzung, ja, wo ist die Grenze zwischen Mensch und Maschine zu finden.
Inwieweit, weil manchmal fühlt man sich ja schon wie gesteuert, wenn man beispielsweise heutzutage Informationen konsumiert, Social Media, es kommt Trigger und es werden Handlungen ausgelöst. Und das ist schon ein Automatismus. Mhm. Ja. Und der kann natürlich weitergehen, wenn wir auch darüber nachdenken, dass wir verschmelzen und die Maschine vielleicht gewisse Themen übernimmt oder vereinfacht. Aber wo ist sozusagen die Grenze? Das ist, wo darf sie uns antriggern, wo nicht triggern zur Handlung?
Zum Beispiel, ja, nimm das Beispiel digitaler Zwilling. Ja, es gibt eine Repräsentation von Flo Krumms, sozusagen Search History, alles, was du online gemacht hast, das wird in ein LLM gegossen und bekommt die Möglichkeit, Transaktionen vorzunehmen. Sagt, geht Flo Krumm will einen Urlaub planen, sagt, ja, du kennst mich, ich würde gerne.
Ich weiß schon, was der googelt, ja, genau. Wo der hin will.
Die Buchung findet statt und du musst nur noch sozusagen physisch dich ins Flugzeug begeben, hinfliegen. Aber alles andere passiert im Hintergrund. Ist dieser digitale Zwilling in irgendeiner Form schützenswert? Ja, was passiert, wenn der betrogen wird, ja, oder dort Daten leaken, abhanden kommen und so weiter, ist das Teil der Persönlichkeit.
Also genau, digitale Zwilling, ja, also spannender Gedanke. Ich glaube, bei der Urlaubsplanung, die nehme ich immer selbst in die Hand, da wird es mich kränken, wenn er wirklich so gut wird wie ich.
Falsches Beispiel.
Nein, aber wäre schön, wenn wir uns mal so 10 Jahre nach vorne beamen könnten. Ja. Jetzt würde ich gerne mal zu dir persönlich mehr kommen. Du widmest Inflection einfach das weiß ich auch aus unserer sozusagen Freundschaft über die letzten Jahre, wirklich deine absolute Aufmerksamkeit und absolute Energie. Ja, es ist wirklich Leidenschaft. Ja. Woraus resultiert das Why?
Mhm.
Oder das dein Why beispielsweise. Was treibt dich jeden Tag entsprechend an?
Genau, also auf einer größeren Ebene würde ich sagen, Innovation ist sozusagen der Treiber der menschlichen Zivilisation. Und mit der Innovation kommt eben das verringerte Leid für die Menschheit. Wenn man sich das auf langen Zeitachsen anguckt, ja, den Großteil unserer Lebenszeit haben wir damit verbracht, täglich Essen zu beschaffen. Gab sehr, sehr hohe Sterblichkeit, Kindersterblichkeit, Alter wurde nicht hoch und genau, die Kerntreiber eben für all diese Entwicklungen, weniger Armut, bessere Bildung, bessere Gesundheit global, ist primär durch technologischen Fortschritt erreicht worden. Es gibt ein gutes Buch dazu, Factfulness, wo das statistisch im Grunde aufbereitet wird über sehr lange Zeiträume. Und genau, das ist so für mich eigentlich der Kernantreiber. Ja, wie kann ich das sozusagen dem Kollektiv zur Verfügung stellen oder einen Beitrag dazu leisten in irgendeiner Form.
Also wie kann durch Innovation, die ihr entsprechend unterstützt, das Leben der Menschen besser werden? Und wie können wir sozusagen auch unseren Planeten retten?
Genau, ja. Das quasi ist so, genau, langfristig dann, wenn man das weiterdenkt, ja, werden wir irgendwann in der Lage sein, deutlich mehr Energie zur Verfügung zu haben, weniger Ressourcenknappheit zu haben, was in einem generell, sage ich mal, stabileren Equilibrium enden wird, mit weniger Konflikten, weniger Kriegen, einem besseren Leben für mehr Menschen. Genau, und dann ganz weit in die Zukunft gedacht, die Erkundung im Grunde neuer Sonnensysteme, alternativer Lebensräume, weil unser Sonnensystem eben nicht für ewig existieren wird und der einzige Ausweg, langfristig Überleben zu sichern, wird eben Technologie sein.
Hört sich logisch an. Also hört sich an nach, okay, ich unterstütze Innovation, die es uns Step by Step ermöglicht, weiter zu existieren. Mhm. Wie kam das zu dir, also dieser Treiber? Also wie ist das zu dir gekommen, dass das sozusagen dein Why ist, dass du was machen möchtest, dass du deine Energie, deine Lebenszeit darauf konzentrieren möchtest, dort zu unterstützen.
Das sind, glaube ich, ja, viele einzelne kleinere Erlebnisse. Also zum einen, glaube ich, bin ich ein Mensch, der immer seiner Neugier gefolgt ist. Und das war dann im Grunde das kleinere Why. Ja. Ich hatte immer sozusagen Freude an Science-Fiction-Literatur, an interdisziplinärem Denken. Und genau, bin eigentlich durch mein Leben hinweg immer der Neugier gefolgt und bin dadurch auf derartige Themen gestoßen. Andere Einsichten sind dann, ich mal, eher privater Natur. Das war zum Teil durch die Meditation, zum Teil durch Experimente mit psychoaktiven Stoffen, die mir diese Einsicht im Grunde gegeben haben, dass alles Leben in unserer Sphäre miteinander verbunden ist und koexistiert. Und die Sinnhaftigkeit dieses Lebens im Grunde im Fortbestehen, im Ausdehnen, im Wachsen, im Überleben besteht. Und das also war eine sehr tiefgreifende persönliche Erfahrung, die sich dann sehr stark auch mit meiner Arbeit sozusagen gedeckt hat, eben diesen kleinen Beitrag zu leisten.
Aber das war quasi ein Augenblick. Also das waren Momente innerhalb der Meditation, Erfahrungen, wo du gespürt, wo du ein Gefühl hast von einer Verbindung und wodurch der Gedanke getriggert wurde, letzten Endes geht es darum, dass wir als globale Gesellschaft bestrebt sind oder uns gegenseitig unterstützen, weiter zu bestehen.
Ja, als Spezies, aber auch sozusagen darüber hinaus. Ja, wir können nicht isoliert existieren. Ja, wir brauchen Sauerstoff zum Atmen, wir brauchen Wasser, ja, wir brauchen andere Spezies um uns herum, ohne die wir nicht existieren können. Mhm. Genau, und in so eine Richtung, ja, das Überleben langfristig sicherzustellen, ist da sicherlich einer der Treiber.
Mhm. Okay, ja, passt jetzt auch zu deinem, ich habe dich nach einem Zitat, nach einem Leitsatz gefragt gehabt, ja, und da hattest du aus 4000 Wochen von, ich glaube, Oliver Berkman, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das Zitat genommen, oder a plant but unexpectedly liberating truth, that what you do with your life doesn't matter all that much, and when it comes to how you are using your finite time, the universe absolutely couldn't care less. Also, das ist ja irgendwo, unser Ego ist so groß, aber eigentlich sind wir ein ganz kleiner Teil unserer Spezies und noch viel kleinerer Teil der Galaxie.
Ja, ja, genau. Und das ist so ein bisschen, zum einen sich selber nicht allzu wichtig nehmen. Dazu gibt es dann natürlich Internet-Memes. Ja. Man kann sich verbildlicht vorstellen, eine Aufnahme von der Milchstraße mit einem Pfeil drauf, wo dann dran steht, this is you building a software company. Also, ja, was irgendwie die Dinge in die Perspektive rückt. Genau, aber auf der anderen Seite müssen wir dieses, weil das Universe sich nicht drum schert, was sozusagen mit uns ist, müssen wir
Gas geben.
sozusagen schauen, dass wir überleben, auch wenn der Einzelne natürlich marginalen Einfluss darauf hat.
Okay. Ja. Genau, wir hatten es am Anfang gehabt, Index, irgendwie die Erkenntnis, okay, ich passe hier nicht rein, was schwer war, aber was dich auch dazu geführt hat, Inflection zu starten. Aber es war trotzdem eine leidenschaftliche Reise dorthin. Und es hat sehr viel Energie gekostet. Und ich weiß, dass du, als du deinen ersten Fund geraced hast, die 40 Millionen, es hat 2,5 Jahre gedauert. Du hast 24/7 gearbeitet. Du hast unendlich viele Neins bekommen. Das Geld wird knapp, Corona ist auch noch ausgesprochen und du warst an einem gewissen Punkt, warst du fertig, also du hattest einfach keine Energie mehr. Vielleicht kannst du nochmal dazu kommen, weil du hast auch gemeint zu mir, das war wirklich jetzt in der Retroperspektive so einer der Momente, wo du wirklich am Ende warst und wo du wirklich an einer Grenze angelangt bist. Ja. Mhm. Vielleicht, wie hat sich das am Ende sozusagen geäußert? Mhm. Und wie hast du es geschafft, da wieder rauszukommen?
Ja, genau, es waren sehr konkrete Momente für den Kontext vielleicht. Also einen Venture Fund zu starten, versuchen sehr, sehr viele Leute, aber die Conversion, sag ich mal, von Leuten, die es versuchen, die zu irgendeinem Vehikel
also kommen. Also Top-Funnel bis unten ist
extrem, extrem klein, also kleiner als 1% wahrscheinlich. Okay. Und ist eben eine sehr große Dunkelziffer, weil das eben nicht oft wie bei Startup-Companies sozusagen trackbar ist, wo du irgendwie Firmenregistrarien hast.
Also quasi für First-Time, First-Time-Raising von LPs.
Genau. Okay. Das ist sehr, ist einfach extrem hart und braucht einen sehr langen Atem per se schon dafür. Das heißt, du bist in einer Situation, wo du im Grunde 2 Jahre lang irgendwie das alles bootstrappen musst, deine Strategie, vielleicht kleine Angel-Checks schreibst, wie mit unserem 1-Millionen-Vehikel und dann aber langfristig mit Geldgebern interagieren musst, die auch ein Stück weit sehen wollen, okay, wie verhält er sich, wenn er jetzt 1,5 Jahre kein Geld bekommt, bleibt er dran, also wie resilient ist der? Weil das natürlich ein 10, 15 Jahres Commitment ist, wenn du dann mal eine Konvertierung hast von einem solchen Kapitalgeber, dann ist der mindestens eine Dekade dein Geschäftspartner und bei den Professionellen sogar 2-3 Dekaden in Zukunft, weil die sich natürlich schon darauf positionieren, auch deinen 2., 3. Fund mitzufinanzieren. Das ist also extrem langfristig und die wollen eben diese Resilienz sehen. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt gewesen. Und dann dauert es eben 1,5 Jahre, bis du von 0 auf, sage ich mal, 3, 4, 5 Millionen an Commitments bist. Aber du bist schon mal von 0 bis 1 irgendwie gekommen. Also der härteste Schritt ist damit getan. Und was bei mir dann der Fall war, dass genau in dem Zeitpunkt, als wir diese 4, 5 Millionen kritische Masse erreicht hatten, wo die Pandemie ausgebrochen ist und ich all diese Zusagen wieder verloren habe, mit dem Kommentar, ja, die Welt geht unter. Wir sprechen in.
Lass mal on hold.
Lass uns mal in einem Jahr wieder sprechen. Ja, und das war natürlich im Grunde so der Death Sentence, wo ich dann auch keine Mittel mehr hatte, ja, sozusagen ohne oder mit sehr niedrigem Consulting-Einkommen Vollzeit auf der Firma gearbeitet, keine Umsätze in dem Sinne generiert, wo mir die Hände gebunden waren, ne, Gefühl der Ohnmacht, kannst du im Grunde nichts machen.
Wo warst du? Weil ich finde, man sieht jetzt die Story, er hat 40 Millionen erased, er hat ein paar gute Companies im Portfolio, alles entsprechend super, aber wo warst du mental und wie ging's dir? Weil diese ganze Leidenschaft und das Thema Unternehmertum, es ist schön, aber wir sehen alle in unserem Umfeld auch immer diese Schattenseiten und dieses, dass jeder irgendwo struggelt mit seiner Mental Health.
Ja, absolut, bin ich auch keine Ausnahme. Also das war wirklich eine harte Realisierung. Ja. Das war ein Gespräch, was wir hatten mit unserem Venture-Partner John Zenos, der auch schon ein bisschen mehr Erfahrung hat in seinen 50er Jahren, aus dem Open-Source-Umfeld kommt und ja, so einer meiner Mentoren sozusagen ist. Und der hat mir dann sehr klar, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber als es langsam absehbar wurde, dass es jetzt ein sich ausdehnendes Problem ist, was katastrophale Auswirkungen auf Gesellschaft, Regulierung, aber auch Finanzmärkte haben wird, der dann sehr klar sagte, ja, ich glaube, das ist ein Jahrhundert-Event und ich glaube, wir werden als First-Time-Manager in den nächsten 12 Monaten nichts bewegen können. Und das war einfach so, also ausgesprochen so eine harte Wahrheit, das zu verarbeiten. Womit ich erstmal gar nicht umgehen konnte. Ich bin dann erstmal massiv in einen Sportrausch, sag ich mal, verfallen, um irgendwie die Energie loszuwerden. Und hatte dann danach aber eben auch im Grunde Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, keinen Antrieb mehr gehabt, noch irgendwie Freunde zu treffen oder Sozialleben groß zu pflegen, mich immer weiter isoliert. Das ging monatelang. Genau, und ich will gar nicht sagen, es gab so ein großes Event, was das Blatt dann gewendet hat. Ich glaube, es war am Ende wieder der Zusammenhalt mit Leuten, die in einem ähnlichen Boot waren, also mit unseren Foundern, die durch Ähnliches gegangen sind. Ja, die brauchten dann Folgefinanzierung, war natürlich auch erstmal Finanzmärkte dicht und da gab es dann natürlich einen Austausch. Und dann gab es eben Tools wie Meditation, die ich dann häufiger benutzt habe. Positive Psychology ist ein Zweig der Psychologie, mit dem ich mich hobbymäßig befasst habe und sehr viel über mentale Hygiene, Routinen und so weiter gelernt habe, die ich dann peu à peu implementiert habe.
Wie kamst du? Also hattest du da Support gehabt? Hast du dir Support geholt?
Ich hatte keinen professionellen Support in dem Sinne. Semi-professionell von meiner Frau Elena, die selber auch Juristin vom Hintergrund ist und aber sich sehr breit weitergebildet hat in den Themen Organisationsdesign, individuelle Effizienz, aber auch in psychologischen Bereichen, die mich überhaupt erst auf dieses Positive Psychology-Thema ein Stück weit getrimmt hat und mir da eine sehr starke Stütze war und auch Aussagen dann getroffen hat, ist mir egal, was du als nächstes machst, ob du dich irgendwo anstellen lässt oder in irgendeinen anderen Venture Fund gehst oder es weiter versuchst, ist mir egal, ja, wir haben irgendwie, also sie hatte damals zumindest ein bisschen Einkommen, wir können unsere Miete irgendwie zahlen, ja. Also das war sehr, sehr starker Halt von ihr und auch anderen in meinem Orbit.
In deinem Orbit. Und was hast du jetzt für dich aus der Situation, wo du wirklich mentale Struggles hattest, auch einfach sozusagen nicht mehr in der Verfassung warst, Inflection entsprechend richtig zu steuern, weil dafür brauchst du halt Energie und musst wirklich halt entsprechend da sein. Ja, und das kann man halt nicht, wenn man Schlaflosigkeit hat, energielos ist, antriebslos ist, dann kann man nicht mehr mit der Energie, die sowas erfordert, auch reingehen. Was hast du für dich jetzt daraus gelernt, also in Bezug auf Energiemanagement, wie du sie jetzt besser managst?
Genau, so wie ich sozusagen Resilienz aufgebaut habe oder wie meine Routinen aussehen oder
Genau. Also was war vielleicht das Learning daraus, was du jetzt an Routinen machst, an Resilienz, damit du nicht mehr dorthin zurückkommst in dieses Loch?
Ja. Ich glaube, ein großer Beitrag war wirklich Meditation, also dieses Beobachten von sich verändernden Gemütszuständen, Emotionen, Empfindungen und diese Entwicklung von einem größeren Gleichmut, damit im Grunde neutral umgehen zu können. Ja, weil am Ende des Tages, es bestand ja nie eine sozusagen existenzielle Bedrohung, ja, physisch in irgendeiner Form. Ja, ich lebe weiter in der westlichen Welt, ich habe ein Dach, ich habe Essen, es ist eigentlich alles da. Ja, es ist eigentlich eine fiktive Gefahr, die der Körper wahrnimmt, genau dem gewahr zu werden und damit ein Comfort-Level zu entwickeln, glaube ich, und zu merken, okay, mir geht es eigentlich gut. Ja, ich lebe hier immer noch extrem privilegiert. Ich bin nicht in unmittelbarer Gefahr, sich daran gewöhnen, sage ich mal.
Ist das Positive Thinking? Geht das in die Richtung?
Ja, also Positive Psychology, es ist ein größeres Themenfeld, beschreibt eigentlich einen Psychologiezweig, positive nicht wegen Positive Thinking, sondern weil es danach Ausschau hält, wie sozusagen Positivbeispiele an gesunden Menschen aussehen. Es erforscht, wie sehen mental gesunde Menschen aus, gegenüber den anderen Ansätzen, die schauen, was sind mentale Krankheiten und was läuft sozusagen falsch.
Okay. Aber und wie kamst du zu dem Punkt? Ich meine, vollkommen klar, fühlt sich aber trotzdem manchmal halt einfach nicht so an dann, ja, wenn man halt diese hohen Erwartungen an sich selber hat, ja, und seine Identität vielleicht auch sehr eng damit verzweigt. Wie hast du dieses mentale Modell aufgebaut?
Ja, genau, so peu à peu. Ne? Das hat angefangen, Meditation, um erstmal im Grunde eine neutralere Grundhaltung zu kommen und auch dazu zu akzeptieren, dass ich jetzt eben nichts ändern kann. Ich muss jetzt eben einfach warten. Das war ein Element. Dann habe ich mal geschaut, okay, wenn ich jetzt einen Ausweg bräuchte, wie könnte der aussehen? Habe dann verschiedene Gespräche geführt, sozusagen in anderweitiger Kollaboration, hatte dann diverse Opportunitäten. Das hat mir ein Gefühl der Sicherheit gegeben, dass ich wusste, okay, wenn ich das nicht weitermache, dann habe ich hier drei andere Türen, durch die ich laufen kann und kann das vielleicht in 3 Jahren nochmal versuchen. Das hat Sicherheit gegeben. Und dann eben ganz einfache, simple Hacks, ja, das ist eine Journaling-Routine, die recht schematisch abläuft, wo ich mich damit befasse, Dankbarkeitsroutinen zu entwickeln, ja, in all dieser schlechten Situation ist auch immer ein positiver Funke, ja, was war das, und diese positiven Eindrücke zu nurturen, sage ich mal, die dich auch, sage ich mal, mental wieder auf eine stabilere Basis hieven. Genau, Sport spielte da eine große Rolle. Das waren so einzelne Building Blocks, die ich mir im Grunde zusammengebaut habe und sehr tief in meinen Alltag und in mein Denken integriert habe und die mich, glaube ich, nachhaltig einfach resilienter gemacht haben, wo ich sage, jetzt kann auch irgendeine andere Krise kommen. Ja, es wird immer, Unternehmertum ist immer Achterbahn. Ja, werden Portfoliofirmen pleite gehen, Fundraises länger dauern, es wird so viel Mist passieren in der Zukunft. Und dafür einen Toolset zu haben.
Genau, weil also die See, auf der du unterwegs bist, mal scheint die Sonne, aber mal kommst halt in Unwetter rein und du brauchst das Toolset, damit du auch im Unwetter das Schiff entsprechend manövrieren kannst. Ja. Ist das auch sozusagen, hast du jetzt das Toolset, um mit deiner Try-Harder-Personality umzugehen, weil du hast gesagt, ja, Try-Harder-Personality ist Double-Edged Sword. Also ja, einerseits immer mehr pushen, wenn es nicht geht, aber irgendwann pushst du immer mehr, aber der Akku ist halt komplett leer. Ja? Ja. Und da halt vorher mit dem Toolset zu schauen, dass der Akku, auch wenn er mal nur bei 10-20% fährt, aber halt...
ja, er sollte halt nicht auf Null
Er sollte nicht auf Null runtergehen.
Genau, ja, es ist ein sehr, sehr, genau, ein starker Ausgleich, weil ich diese Tendenz habe, ja, ich sehe ein Hindernis und die Lösung ist in der Regel, okay, mach mehr, versuch drei andere Experimente, try harder sozusagen. Mhm. Und das kann natürlich dann in den mentalen Ruin führen. Und das auszugleichen und zu wissen, wo ist man, bin ich jetzt bei 80 Energielevel oder bin ich eher bei 25?
Einerseits ist es ja diese Eigenschaft, die dich enabled, Großartiges zu machen, weil du überschreitest Grenzen. Du pushst halt noch harder als andere. Mhm. Aber genau, aber du musst halt sehen, es bringt niemanden was, wenn die Maschine halt nur ein Jahr läuft.
Genau, ein Jahr auf Vollgas und dann in sich zusammenfällt. Ja, ja genau. Das kann man auch auf andere Lebensbereiche natürlich übertragen. Aber genau. Insofern wieder was gelernt, um mich selbst zu managen im Beruflichen und mit anderen Problemstellungen.
Du meinst auch, du hast ein Thema mit Hyperfokus. Und Hyperfokus ist ja oft bei Menschen, die eher im autistischen Spektrum sind oder im ADHS, ich hoffe, ich drücke es korrekt aus. Meine Freundin ist Psychologin, aber ich werde mir sozusagen danach dann.
Die fragen wir gleich mal. Ja.
Genau, aber Hyperfokus ist im autistischen oder im ADHS-Spektrum taucht es auch öfter auf. Das ist eine Art, dass du quasi in ein Thema versinkst und auch nicht weiß, also auch das Trinken vergisst quasi, oder wie, also wie kann ich mir das vorstellen?
Mir war das nicht klar, dass das sozusagen korreliert mit solchen Symptomen. Ich weiß nur, dass das bei mir ein Thema ist. vielleicht soll ich das mal untersuchen lassen. Ja, aber ja, es äußert sich genau so, dass ich, wenn ich an irgendwas arbeite, im Grunde wie in so eine Art Tunnel gerate, das Zeitgefühl verliere und eben Grundbedürfnisse sagen, ignoriere. Ja. Trinken ist ein gutes Beispiel, immer mal wieder, oder Essen auch, sich dann irgendwie merke, okay, gerade irgendwie 12 Stunden nichts gegessen, bis es sozusagen unerträglich wird. Und auch das ist, ich bin dadurch extrem effizient in meinem Output und bekomme Dinge gelöst. Also das ist die gute Seite. Mhm. Und die schlechte Seite ist eben, dass ich eben zu unachtsam bin und damit auch sozusagen Energie verbrenne. Ja, wenn der Tag dann sehr lang wird und ich bis morgens 2, 3 an irgendwas arbeite, wird der nächste Tag natürlich entsprechend unproduktiv.
Und wie löst du das jetzt?
Eben durch die gleichen Routinen, ne, diesen Achtsamkeitsgedanken trotz des Hyperfokus. Das ist nicht das erste Glas Wasser, was ich jetzt trinke. Also ich bin jetzt auch fokussiert, aber achte gleichzeitig auf meinen Körper und versuche wenigstens diese Sachen zu mitigieren.
Die 50-Minuten-Regel hast du noch erwähnt?
Richtig, genau. Ja, genau. Das sind so kleine Helferlein, die mich dann rausreißen aus dem Flow.
Also es ist wie Pomodoro-Technik, statt 25 Minuten oder
genau, das
50
ist
Minuten arbitrary Pause,
genau,
um dann wieder sozusagen zu refokussieren.
Richtig, ja, genau. Das ist auch, habe ich meiner Frau zu verdanken. So einen kleinen Wecker immer auf meinem Schreibtisch.
Ach so.
50 Minuten,
ach so, okay.
Und dann weiß ich genau. Okay,
also keine App, sondern...
Nee, genau, so physisch. Okay. Und dann sind das dann die 3, 4 To-Dos oder auch nur ein To-Do, was ich dann schaffen will in den nächsten 50 Minuten. Genau, und wenn das Ding klingelt, stehe ich auf, mache was zu trinken, laufe ein bisschen rum oder, keine Ahnung, dehne mich. Manchmal mache ich 15 Minuten irgendwie eine Kraftsession oder irgendwas. Genau, und da bin ich auch sehr eisern. Das ist für mich der erste richtige Weg, um auszubrechen aus diesem Hyperfokus, der sehr erschöpfend ist.
Ja, der gut sein kann, aber dann halt nach 5, 6 Stunden Hyperfokus alleine, ist die Energie halt weg. Und so kannst du auch 10 Stunden, sagen wir, hoffentlich nicht jeden Tag, aber 10 Stunden am Tag produktiv arbeiten, weil du gewisse Pausen hast, um wieder zu rechargen.
Genau, ja. In Summe bist du sehr viel effizienter, weil du in den Peak-Phasen nicht übersteuerst und nicht deinen Energiehaushalt ruinierst.
Ja. Mhm. Jetzt haben wir über diese ganzen Tools geredet, von 50-Minuten-Regel, mentale Modelle, Sport. Ich weiß aber auch, dass dir Rafe manchmal hilft, sozusagen wieder die Batterien in einer gewissen Art und Weise aufzutanken.
Dirty Secret.
Nein, aber vielleicht beschreibt es ja ganz gut, dass es einfach, es braucht mehrere Tools und verschiedenste Facetten. Den Sport, die physische Aktivität, ja, dann die Meditation, das zu sich kommen, auch wirklich disconnecten und nur bei sich selbst sein. Den Rave würde ich vielleicht eher in dem auch zu sich selbst kommen, aber auch ausbrechen, einfach mal rauslassen. aber ja, erzähl uns mehr.
Das ist schwer zu beschreiben. Also ja, es ist ein Stück weit ein Loslassen, sich verlieren in Musik zum einen, ja, weil es auch emotional dich in einen ganz anderen Zustand versetzen kann, so eine Umgebung. Aber auch, und das hängt dann eher sagen, an der Gesamtumgebung. Ja, Berlin ist ja dafür bekannt, da eben sehr einzigartige Freiräume zu schaffen, in der man relativ losgelöst von seiner sonstigen Identität agieren kann. Ja, wo man Handys abklebt, es werden keine Fotos gemacht, keine Videos. Man kann ungezwungen mit Leuten ins Gespräch, in Austausch gehen.
Aber nicht falsch abbiegen.
ja, also es hat einfach einen sehr, sehr hohen Freiheitsgrad, was, glaube ich, einzigartig ist. Gibt ja Burning Man oder sowas, vielleicht in den USA, was ein bisschen in so eine Richtung geht, aber ja, wo man in einer Umgebung ist, wo einen idealerweise eben keiner jetzt assoziiert mit seinem beruflichen Werdegang und man, ja, man selbst sein kann.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil Identifikation, du bist in der Rolle sozusagen, hey, der Alex von Inflection VC. Ich sehe das auch bei anderen Unternehmerfreunden. Manchmal, man ist die ganze Zeit dabei oder in dieser Rolle des Unternehmers, in der Rolle auch irgendwo der Selbstoptimierung, um zu funktionieren. Und manchmal muss man einfach mal loslassen können und ein bisschen freidrehen, einfach zur Musik, einfach mal loslassen. Ja. Und das kann auch die Energie, sozusagen diese Batterie wieder auftanken.
Absolut, ja. Also wie ein Reset. Ja, je nachdem, zu welcher Tageszeit das passiert. Aber auch das, genau, kann man in Berlin, das kann auch optimieren, ja, sonntags, tagsüber oder sowas, dann ohne Kater oder ohne Beeinträchtigung in die Woche zu gehen.
Weil ich glaube auch diese Routinen, ich meine, Meditation, Sport, das erfordert auch wieder eine Disziplin. Und manchmal, wie auch bei der Meditation, einfach manchmal loslassen. Also genau, loslassen auf eine andere Art und Weise.
Ja.
Das hilft dir, dich danach auch wieder neu zu sortieren und irgendwie aufzutanken. Absolut. Weil tankt dich schon automatisch auf während dem Prozess.
Ja, absolut.
Ach Gott. Danke, Alex. Also für den Einblick, wie du sozusagen auch mit also erstmal auch die Offenheit, über diese Grenze zu reden und dass man halt auch nicht immer, hey, auch wenn man erfolgreich nach außen ist, das kann hinter den Kulissen ganz anders aussehen und wie man lernt, entsprechend damit umzugehen. Neben den Tools, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Part, dass du der werden konntest, der du bist, aber auch der sein kannst, der du jetzt sein möchtest, ist sozusagen deine Good Company, deine Weggefährten. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen, wer dich da begleitet hat in den letzten Jahren und welche Rollen auch diese Personen eingenommen haben?
Ja. Genau, ne? Ich bin kein isolierter Organismus. Auch ich habe ein Safety-Net an Personen um mich herum. Ja, ganz oben natürlich meine Frau Elena, die mit mir durch diese ganze Phase an Höhen und Tiefen gegangen ist und da ein unglaublicher Anker an Stabilität war und ist. Ja, bis hin zu, dass sie auch mein Team trainiert auf Organisationsdesign-Themen und kulturellen Themen und solchen Dingen. Also sie ist da relativ nah dran. Wenn man das sozusagen länger zurückgeht, denke ich auch meine Eltern, mein Vater als technischer Informatiker war ursprünglich mal die Inspiration, mich sehr früh mit Computern, mit Internettechnologien zu befassen, mit 6, 7 Jahren. Und dann ein sag ich mal, Grundverständnis und eine Affinität für zu entwickeln. Dann auch sehr früh, das war dann eher unschön, zu Studienzeiten sozusagen finanziell unabhängig zu werden, hatte da sehr begrenzte Möglichkeiten, von zu Hause aus das zu finanzieren, was im Nachhinein mich, glaube ich, auch resilienter gemacht hat und ich sehr früh auf eigenen Beinen stehen musste. In der Inflection-Gründungsphase auch mein Partner Robert Shapiro, der in den USA lebt, in Boston, und seine die ganzen Operations- und Finance-Seite, die Finance-Seite des Fonds managt, der auch schon ein paar Jahrzehnte mehr Erfahrung aufzuweisen hat und mich immer wieder zurückholen kann in so Stresssituationen und mir den, sagen, das Big Picture vor Augen halten kann und da eine Ruhe einfach reinbringt. Und auch mein Schwiegervater würde ich auch dazu zählen, der unheimlich belesen ist, sozusagen emeritierter Richter. Und der sich auch eben lange mit philosophischen Themen, politischen Themen befasst hat und immer noch sozusagen auch zu diesen ganzen Chaos-Kontexten, disruptiven Technologien immer noch sozusagen andere Blickwinkel hat, die unheimlich bereichernd sind.
Ja, auch durch die Historie, die er hat,
genau.
Wie sich jetzt in seiner Lebenszeit allein die Welt entwickelt hat.
Genau.
Du hattest noch in unserem Vorgespräch gesagt, dass auch ein ganz wichtiger Punkt oder ein ganz wichtiges Ereignis war, dass du bei deinen Freunden bei Fab und Ferry Heilemann gesehen hast, was möglich ist. Ja? Mhm. Und dass sie dir auch gesagt haben, hey, komm nach Berlin, wir machen hier was.
Ja.
Kannst immer noch zur Promotion zurück.
Ja, das fasst es sehr gut zusammen. Da gibt es ja auch eine gemeinsame Historie, gemeinsame genau. Bekannte, Freunde. Und genau, ich kenne die beiden seit sehr langer Zeit. Wir sind aufgewachsen in einer kleinen Stadt nahe Hannover. Und eine meiner ersten unternehmerischen Aktivitäten damals lief sozusagen über Fabi, der damals ein ausrangierter Waggon, sage ich mal, ein Anhänger, der, glaube ich, mal ein Schuhgeschäft oder sowas war, den er gekauft hat und da eine Backwaren-Spezialität aus Frankreich, Chichis, sind so lange Gebäckstangen, vertrieben hat.
Wir haben uns damals bei Sky and Sand kennengelernt über dann Fab und Fair. Und ich habe immer gedacht, das wäre nur deren sozusagen Product-Business gewesen. Aber dann warst du sozusagen der Bruder in der Mitte.
So ein bisschen der Dritte. Es gab dann immer wieder auch noch vierte, fünfte, die dann in Rotation da. Ne? Wir haben dann teilweise wirklich Wochen, eine komplette Woche auf irgendwelchen Altstadtfesten gestanden. Irgendwie 14 Stunden am Tag oder sowas. Das waren schon sozusagen ein paar mehr Leute und ich war dann da recht nah mit dran und habe auch natürlich ein bisschen Einblicke in die unternehmerische Seite bekommen. Das Risiko, ja, ging es um so ganz einfache Vergütungsmodelle, ja, wollt ihr irgendwie einfach ein Fixum haben, ja, mit Ferry und ich mussten das dann gemeinsam entscheiden, oder wollt ihr, wenn es gut läuft, mehr verdienen, wenn es schlecht läuft,
also nichts Umsatz verdienen. Bezahlen, nichts.
Genau, und dann wussten wir genau, wenn wir nicht so und so viel Umsatz machen, dann sind wir negativ, dann haben wir hier 12 Stunden umsonst gestanden.
Habt ihr euch entschieden? Für Umsatz?
Für Risiko. Wir haben Risiko genommen und das lief mal gut, mal schlecht. Aber dann war es auch geteiltes Risiko und hat natürlich eine andere Motivation. Aber von den beiden, wie du sagst, es war eine Kerninspiration. Ja, Fabi ist auch Jurist vom Hintergrund. Da ist neue Wege gegangen und hat mir im Grunde auch den Mut gegeben, try something else, weil ich hatte so ein bisschen den vorgezeichneten Weg in die Wissenschaft und Promotion war vorgezeichnet und schon mit mehreren Großkanzleien gearbeitet, auch an ganz interessanten Themen, aber fühlte mich da sozusagen langfristig nicht gut genug aufgehoben, weil es eine zu passive Rolle eigentlich war, weil du Gestaltern dabei hilfst, Dinge umzusetzen, aber relativ wenig selbst gestalten kannst. Und ja, so kam eins zum anderen. Das war so ein bisschen die Eintrittskarte ins Berliner Ökosystem. Und genau, war so ja, eine kritische Inspiration auf meinem beruflichen Weg.
Aber auch zu sehen wahrscheinlich, dass es einfach diesen alternativen Weg gibt.
Ja, genau.
Also, dass es möglich
ja, genau, ist. Dass es möglich ist und ja, dass es da überall Quereinsteiger gibt, die, die sich neu erfinden und Dinge probieren. Ja, das ist in allen anderen Industrien eben weniger der Fall. Und darüber zu lesen, ja, in irgendwelchen Online-Blogs, ist die eine Sache, aber dann diese Leute zu kennen und deren
genau, sagen, ist einfach wirklich Umfeld mitzuverfolgen,
genau, ja.
Gibt dir ja auch irgendwie ein Selbstvertrauen, dass es möglich ist.
Genau, ja.
Und dass es Sinn macht, groß zu denken.
Ja, ja. Genau, und es hat eben auch einen Community-Effekt. Ne? Ja. Deine Arbeit jetzt über lange Zeit, sich auch über 10 Jahre jetzt Community-Building mit dem, was du machst. Ja, das geht in so eine Richtung, das ist halt ein ganz anderes Umfeld, als jetzt in der Automotive-Industrie zu arbeiten oder sowas.
Ich glaube, wir sind alle letzten Endes, was wir sind ein Resultat von der Gesellschaft, von der wir uns sozusagen umgeben und die uns inspiriert, mit der wir unsere Perspektive letzten oder die mit uns ihre Perspektive teilt. Und daran macht sich dann auch fest, wie du denkst und wie groß du denkst, ja, in welche Richtung du denkst. Ja.
Ja.
Ich glaube, es muss eine allgemeine Offenheit da sein, aber dann ja, kommt es halt wirklich darauf an, mit wem du dich entsprechend umgibst, ja, was für Denkmuster du auch entsprechend annimmst, ja, und was für Richtung du erörterst.
Ja, genau, gibt es auch ein, ich weiß nicht, woher es kommt, ein Zitat, ne? Du bist das Resultat der
fünf oder,
genau. engsten Menschen in deinem Umfeld oder so ähnlich. Ja, ist sicherlich was dran.
Ja. Ach Gott, ey, das beim letzten Podcast waren wir schon später, war es 23.30 Uhr, jetzt sind wir schon bei 23.50 Uhr. deswegen, um das hier auch noch sozusagen am heutigen Tag abzuschließen, komme ich noch zum letzten praktikablen Teil. Ja? Ich weiß, dass du sehr viel liest, so circa 20 plus Bücher im Jahr. Und wir hatten es ja auch gehabt von diesem Inflection Point und dass die Weltordnung sich verändert. Gibt es 2, 3 Bücher, die du empfehlen könntest, um diese heutige Zeit und die Entwicklung besser zu verstehen? Kann auch nur eins sein, oder ja. Wenn du jetzt so eins sagst, okay,
ja, also,
das hat dir auch gute.
Glaube ich, ja, einige. So aus dem Stegreif, durch das Big Picture über Rise and Fall of Empires, wie sozusagen geopolitische Allianzen entstehen, Empires entstehen, wieder zerfallen, dass es eine zyklische Natur hat, ist Ray Dalio, sehr bekanntes Buch, ich glaube The New World Order.
Okay.
Genau, wo er eben über Jahrhunderte solche Zyklen nachzeichnet und sehr detailliert eben seine Methodik offenlegt, auch wie er das macht, ist sehr datengetrieben, extrem gut geschrieben. Das ist sicherlich hilfreich. Life 3.0 haben wir vorher schon erwähnt. Das ist, glaube ich, 2015 rausgekommen. Auch ein extrem guter Überblick über die Richtung, in die wir laufen, was die Herausforderungen auch der nächsten 100 Jahre für die Menschheit sein werden und Opportunitäten auch. Das kann, glaube ich, sehr, sehr hilfreich und insightful sein. Anderes Buch, das ist schon ein bisschen älter. Hat mich damals auch sehr stark beeinflusst. Der Titel ist The Sovereign Individual. Ist geschrieben von einem Venture-Investor und einem Journalisten.
Aber auch sehr früh.
In den 90ern, glaube ich, Mitte 90er, die im Grunde Bitcoin sehr präzise vorhergesagt haben. Und auch also bis hin zu, welche Technologien dafür verwendet werden, dass es ein Fixed Supply geben wird und dass es ja eine Art neuer Wertspeicher wird, der so deren These das Gewaltmonopol irrelevanter macht, das Staaten haben. Ja? Wenn ich meine Assets nicht durch einen Panzer beschützen muss, sondern durch Computercode, durch Kryptographie, habe ich weniger Abhängigkeit sozusagen vom Staat und haben das dann weitergesponnen und überlegt, was bedeutet das eigentlich für Gesellschaften. Genau, die fallen mir jetzt gerade ad hoc
alles
ein.
Gut, also ich habe ja auch noch 2 bis 3 gefragt.
Okay.
Also, Alex, mein Freund, danke für deine Good Company.
Ich habe zu danken.
Deine Perspektive auf das Hier und Jetzt, aber auch auf die Zukunft und die Offenheit auch über dein Leidenschaftsweg zu sprechen. Ich habe hier immer noch so 2-3 Themen, ja, wo ich sagen könnte, wir könnten wahrscheinlich noch 2-3 Stunden weiterreden. Ja. Aber ich glaube, jetzt ist Zeit für Wein. Over and out. Danke.
Vielen Dank, Flo. Hat Spaß gemacht.
Danke. Hi miteinander. Kleines Update. Wir gehen in eine kleine Sommerpause. Bedeutet, wir sind wieder für euch zurück im gewohnten Turnus von 2 Wochen. Ja. Sobald es hier ein wenig kühler ist. Und das wäre der Freitag, der 20. September. Bedeutet nicht, dass ich jetzt hier nicht auf einen goldenen Oktober hoffe, nach dem verregneten Sommer, den wir hatten. Und schließlich müssen wir hier in Berlin auch wirklich jeden Sonnenstrahl aufsaugen, bevor es in die harten Wintermonate geht. Bis dahin sind wir aber nicht komplett abgetaucht. Bedeutet, schaut gerne, falls ihr es nicht schon gemacht habt, bei uns bei YouTube vorbei. Das ist in-good-company-berlin, der Channel. Und hier werden wir immer wieder einzelne Snippets von den letzten Episoden veröffentlichen. Yes, that's it. Ich wünsche euch einen grandiosen Sommer. Genießt es, habt eine gute Zeit. Und ich freue mich, wenn ihr dann am Freitag, 20. September, wieder dabei seid und uns bis dahin nicht vergesst. Also, in diesem Sinne, bis bald.